Ja, hallo liebe Freunde, es ist einfach schön und gut hier zu sein, hier zusammen den Gottesdienst zu feiern, Gott anbeten, das Abendmahl nehmen und uns von Gott verändern und berühren zu lassen. Und ich hoffe, du magst noch und ich möchte dich ermutigen, steh vielleicht mal kurz auf vom Sofa, streck kurz deine Beine, weil wir gehen jetzt in die zweite Runde und es ist eine gute Botschaft, die dir Jesus heute Morgen entgegenbringen möchte. Wir sind ja in dieser Serie zur revolutionären Bergpredigt und ich weiß nicht, wie viel sich dadurch in deinem Leben und in deinem Denken bereits geändert hat, wo Gottes Geist dein Herz bereits hat beginnen oder weiterfahren können, es immer mehr in Seines zu verwandeln, es freizusetzen. Und gerade aktuell sind wir ja in einer, denke ich, sehr spannenden und eigentlich auch herausfordernden Abschnitt, in dem Jesus den Bezug herstellt zu dem Gesetz, das zum einen die Juden, seine Zuhörer sehr gut kannten und eigentlich auch teilweise sogar ausgebaut haben und irgendwie sehr fromm versucht haben einzuhalten, zumindest zum Teil. Er stellt einen Bezug her von diesem Gesetz von Mose hin zu dem, was sich Gott eigentlich dahinter vorstellt, was eigentlich das Herz vom Vater ist für die Menschen und damit auch für uns. Und das ist gar nicht so einfach und deshalb bin ich auch sehr dankbar für die tolle Einleitung von Jürg von vor 2 Wochen, in der er so gut aufgezeigt hat, dass wir diese bessere Gerechtigkeit, zu der Jesus uns ermutigt, gar nicht aus uns selbst machen können. Dass wir da gar nicht irgendwie falschen Druck haben, sondern dass wir als Kinder von Jesus, wenn wir seine Vergebung angenommen haben, gerecht gemacht worden sind. Und dazu mit dem Heiligen Geist ausgerüstet sind, um eben diese göttliche hohe Messlatte zu erreichen. Sie muss uns nicht Angst machen, sondern wir sollen ermutigt sein mit Jesus, uns dahin auszustrecken für das Gute, das er für uns Menschen bereit hat. Ja, Jesus möchte uns zu einem aufzeigen, dass er sich unter dem, wie wir Menschen ideal zusammenleben, viel mehr versteht, als Gesetze zu befolgen. Und zum anderen aber auch, dass er absolut alles dafür getan hat, dass wir weder Scham noch Angst empfinden müssen oder an den hohen Zielen verzweifeln müssen. Er hat alles getan. Er ist in uns, er ist in mir und in dir und er möchte unser Herz verwandeln und dazu befähigen. Und wenn vielleicht die Einleitung für dich etwas theoretisch war oder vieles davon schon klar oder sogar sehr konkret in deinem Erleben erlebbar ist, dann wurde es das letzte Mal schon ziemlich konkret. Oliver hat nämlich über das Töten gesprochen oder vielmehr darüber, dass wir demütige Herzen haben sollen und Stolz und Zorn gegen andere Menschen ablegen sollen. Ja, Jesus hat das Beschimpfen des Bruders mit dem Töten gleichgestellt und er hat darüber hinaus darauf hingewiesen, dass dem Vater im Himmel Barmherzigkeit und eben auch Versöhnung, dass er das einer frommen Tätigkeit vorzieht. Ja, er sagt sogar, dass es eigentlich unvereinbar ist, wenn dieser Zorn da besteht. Und mit dieser Verknüpfung zu den negativen Gedanken über den Bruder oder schlechten Worten übereinander wurde es den Zuhörern vielleicht schon das erste Mal ein bisschen ungemütlich. Sie haben so ein bisschen zu ranken beginnen und Jesus erlegt heute noch einen obendrauf. Und ich bin sicher, spätestens jetzt wurde es den Zuhörern richtig ungemütlich. Und wenn ich ehrlich bin, hätte es auch mir nichts ausgemacht, wenn die heutige Bibelstelle von einem anderen Prediger erklärt worden wäre. Zu oft ist das Thema auch für mich persönlich relevant und leider oft auch mit Traurigkeit oder auch Scham verbunden. Aber wisst ihr, und das ist mir heute so wichtig, wenn Jesus heute mit uns über Ehebruch im Herzen sprechen möchte, dann geht es ihm nicht darum, uns ein schlechtes Gewissen zu machen, sondern er kennt beides, die Herzen von uns Menschen, aber auf der anderen Seite auch seine Vorstellung vom Ideal einer Gemeinschaft, wie es die Ehe verkörpern und widerspiegeln kann. Deshalb ist er sich nicht zu schade. Und es ist ihm auch gar nicht peinlich, das Thema ganz konkret anzusprechen. Im Gegensatz zum Mord war nämlich das Thema Ehebruch bei den Juden durchaus sehr präsent. Zum einen kannten sie das Gesetz des Mose und hatten eigentlich eine extrem hohe Vorstellung von Ehe. Zum anderen wurde das Thema aber auch von innen und außen sehr stark aufgeweicht. Die religiösen Führer der Juden haben sich darüber gestritten und liberale Formulierungen gefunden, nach denen Ehebruch vereinfacht möglich gemacht wurde. Und von außen war das Volk der Juden sehr stark und dem römisch-griechischen Einfluss der Besatzermacht, für die Freizügigkeit kaum ein Problem war und es durchaus zugestanden wurde, verschiedene Partner zu haben. Es war halt normal, es war halt so. Kommt euch das bekannt vor? Also entweder hat sich der Mensch oder das Herz des Menschen über 2000 Jahre kaum verändert, was ich denke, oder wir sind schlicht wieder an einem ganz ähnlichen Punkt gelandet heute. Wechselnde Lebensabschnittspartner sind in der Gesellschaft ebenso akzeptiert und normal, wie oft in den Kirchen vom Teenie-Alter an aufwärts nach Ideen und Wegen gesucht wird, wie viel Freiraum oder Freizügigkeit Gott, der gute Vater im Himmel, denn wohl in die Ehe oder in die Sexualität hineingegeben hat. Mit welcher Argumentation oder Interpretation denn etwas doch oder anders okay sei oder anders zu verstehen sei. Und in diese Spannung zwischen hohem Ideal und menschlichen scheinbaren Sehnsüchten spricht Jesus Vatergrad den heutigen Predigtext aus Matthäus 5, die Verse 27 bis 32, und ich möchte sie gerne vorlesen. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen. Ich aber sage euch, wer eine Frau ansieht, sie zu begehren, der hat schon mit ihr die Ehe gebrochen in seinem Herzen. Wenn dich aber dein rechtes Auge verführt, so reiß es aus und wirf's von dir. Es ist besser für dich, dass eins deiner Glieder verderbe und nicht der ganze Leib in die Hölle geworfen werde. Wenn dich deine rechte Hand verführt, so hau sie ab und wirf sie von dir. Es ist besser für dich, dass eines deiner Glieder verderbe und nicht der ganze Leib in die Hölle fahre. Es ist auch gesagt, wer sich von seiner Frau scheidet, der soll ihr einen Scheidebrief geben. Ich aber sage euch, wer sich von seiner Frau scheidet, es sei denn wegen Unzucht, der macht, dass sie die Ehe bricht, und wer eine Geschiedene heiratet, der bricht die Ehe. Bam. Ich fühle mich ertappt. Ich weiß ganz genau, was Jesus damit meint. Und hab's hier, schwarz auf weiß. Jesus kennt nichts, aber er weiß auch, es bringt nichts oder ist eher kontraproduktiv, die Umstände zu beschönigen oder nett zu verklausulieren. Und wenn ich ehrlich bin, ist dieser Text von solcher Klarheit, dass es eigentlich kaum Erklärung dazu braucht. Und doch ist es wichtig, darüber zu reden, damit wir nicht vor einer hohen Messlatte frustriert zusammenbrechen oder damit auf der anderen Seite diese Worte nicht zu Härte oder Gesetzlichkeit oder Verurteilung führen, sondern uns in die Liebe und in die Freiheit führt, zu der Jesus uns berufen hat. Johannes stellt diese ermutigende Dimension oder auch diese Spannung zu Beginn von seinem Evangelium gleich klar. Dort lesen wir, denn das Gesetz ist durch Mose gegeben, die Gnade und Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Gnade und Wahrheit. Wisst ihr, wenn ich mit Jesus über den Text für heute reflektiert habe, ist mir eines wichtig geworden. Und das soll irgendwie heute zu oberst hängen. Diese Erläuterung von Jesus, sie ist ein Schrei aus seinem tiefsten Herzen für eine wertvolle, für eine schützenswerte, eine reine Ehegemeinschaft. Und es ist eine Klarstellung entgegen der damals und auch heute gängigen Kultur. Es ist mir wie wichtig geworden, dass er sagt, schaut, dieses wunderbare Geschenk, das ich euch gegeben habe, es ist etwas Gutes für euch. Bewahrt es. Macht doch bitte keinen Blödsinn damit. Ich bin überzeugt, dass Gott die Menschen mit ihrer Fähigkeit, einander, andere zu lieben, ein Geschenk machen wollte, ihnen Gutes tun wollte. Aber nicht nur das. Gott hat mit der Ehe etwas geschaffen, das auch ein Abbild von seinen göttlichen Eigenschaften ist. Und es wird einen Einfluss auf unser Verständnis von der Dreieinigkeit und auf Gottes Liebe zu seinem Volk haben, in welcher Haltung oder welches Verständnis wir der Ehe gegenüber entgegenbringen. Aus diesen Gründen ist dem Vater das Thema so wichtig. Und auch Jesus, er spricht mehrmals über dieses Thema und möchte die Menschen sensibilisieren, sorgfältig mit der Ehe umzugehen. Und ja, man könnte daran verzweifeln, wenn er da sagt, ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen. Ich aber sage euch, wer eine Frau ansieht, sie zu begehren, oder es kann auch umgekehrt natürlich ein Mann sein, ihn zu begehren, der hat schon mit ihr die Ehe gebrochen in seinem Herzen. Ja, das ist schon krass. In einer sehr ähnlichen Stelle in Matthäus 19 steht, dass die Jünger nach dieser Aussage gesagt haben, ja, dann ist es ja wohl besser, wenn wir gar nicht erst heiraten. Aber Jesus erklärt ihnen, nein, das ist nicht das Ziel, das ist nicht die Lösung. Er erinnert hier, wie schon beim Töten, zum einen an das bekannte Gesetz und ergänzt dazu auch hier, dass dieser Grundsatz in keiner Weise aufgeweicht worden sei, sondern es stellt dar, dass es auch hier um unser Herz geht. Dass Ehebruch nicht erst in dem Moment vom Sex entsteht, oder Bill Clinton weiß da Details, sondern schon weit vorher in unseren Herzen. Nämlich in dem Moment, wo sich der Betrachter oder die Betrachterin dazu hinreißen lässt, eine andere Frau oder einen anderen Mann zu begehren, seinen Begierden im Kopf Spielraum lässt, der nicht angebracht ist. Ich kann das gut nachvollziehen. Auch ich habe Augen im Kopf und ich liebe Schönes und Gutes und kann Gott ehrlich ein Mega-Kompliment machen, wie wunderschön und angenehm und wohltuend er meine tolle Frau gemacht hat. Barbara, ich liebe dich über alles. So schön, dich zu haben. Und ja, auch meine Augen können andere Frauen sehen. Und auch da darf ich zugeben, dass auch die ganz gut geraten sind. Ja, aber wie weit gehen meine Augen denn weiter? Bleiben sie auf der Frau als Gegenüber, als Person und Geschöpf Gottes? Oder rutschen sie bereits in den Ausschnitt oder sonst wohin, wo sie eben nicht hingehören? Oder wie weit gehen denn meine Gedanken? Kann ich Gott für die Frau mit allem, was er sie in sie hineingelegt hat, kann ich ihn oder auch die Frau rühmen und ehren? Oder denke ich daran, wie sie hier riecht, wie sie sich anfühlt? Die Ehe mit meiner Frau zu brechen, ist in keinem Fall für mich eine Absicht oder ein Wunsch. Aber gehorchen mir meine Augen und meine Gedanken? Gehorchen sie auch, wenn ich an den Unterwäschenplakaten vorbeigehe oder in einem Film schon wieder so eine unnütze Sexszene vorkommt? Gehorchen mir meine Finger, wenn ich müde auf der Toilette auf dem Handy rumtippe oder spät abends noch vor dem PC oder dem Fernseher sitze? Ja, leider muss ich zugeben, dass unter der Erklärung von Jesus ich bestimmt schon dran war, im Herzen die Ehe zu brechen. Ich will das Thema an der Stelle auch gar nicht zu kompliziert oder theoretisch machen und wieder eine Grenze formulieren, was denn gut sei und was nicht, denn Jesus will das auch gar nicht, sondern er sagt ganz einfach, pass auf dein Herz auf, auch im Zusammenhang mit der Ehe. Er tut dies aus reiner Liebe für dich und deine Ehe. Und um einfach klar zu sein, um was es denn eigentlich geht, zeigt er die Konsequenzen, die Risiken auf. So schreibt er dort in Versen 29 und 30, dass die Hölle auf dem Spiel steht und dass ein falsches Verhalten Einfluss haben wird auf dein Gegenüber und auch auf andere Ehen. Es ist also nicht einfach nur so ein persönliches Ding. Jesus will hier auf keinen Fall Angst machen. Wie wir vor 2 Wochen von Jürg gehört haben, sind wir durch die Vergebung von Jesus gerecht gemacht. Auch in diesem Thema dürfen wir das für uns nehmen. Und trotzdem kann das Ablehnen von Gottes Willen für uns zur Strafe werden. Und wenn wir auch in Ewigkeit durch Gottes Vergebung gerettet sind, so hat gerade auch das Thema des Ehebruchs durchaus das Potenzial, das Leben hier auf der Erde zur Hölle werden zu lassen. Und wie Jesus betont, hat der Ehebruch nicht nur für den, der ihn begeht, Auswirkungen, sondern auf viele Menschen mehr. Als erstes natürlich den Partner, aber darüber hinaus auf die Person, mit der die Ehe gebrochen wurde, deren Partner, alle nachfolgenden Beziehungen. Was für ein Scherbenhaufen! Und es ist hin und wieder mein ernsthaftes Gebet, dass Gott mich auf jeden Fall vor einer solchen Situation bewahren möge. Denn Jesus, er ist gekommen, um uns vor Schmerz und Leid zu befreien. Und hier zeigt er voller Liebe die schmerzhaften Risiken auf, quasi vorwarnend. Und Gott sei Dank lässt uns Jesus mit der Herausforderung nicht alleine, sondern er zeigt uns den göttlichen Ausweg. Er nimmt uns mit in die Verantwortung, zu entscheiden, ob wir den göttlichen oder den menschlichen Ausweg gehen wollen. Und sehr nüchtern analysiert er die Situation im mittleren Teil: Wenn dich dein rechtes Auge verführt, so reiß es aus und wirf es von dir. Besser das verdirbt, als dass du in die Hölle kommst. Wenn dich deine rechte Hand verführt, dann hau sie ab und wirf sie weg. Es ist besser für dich, dass du ohne Hand da bist, als dass du als ganzer Körper zur Hölle fährst. Es ist eine Option, oder es ist auch eine, und er geht dann auch noch auf die Option vom Scheidebrief ein, wo ich dann am Schluss hinkomme. Das klingt extrem radikal. Die rechte Seite ist im hebräischen Verständnis die aktive Seite, also die, die etwas eben tut. Und will denn Jesus, dass wir uns hier physisch verstümmeln? Ich bin überzeugt, dass dies nicht so ist. Nein, Jesus will uns hier ganz bildlich vor Augen führen, dass wir nicht einfach plötzlich in einen Ehebruch hineinfallen, sondern dass es ein Eskalationsweg ist, auf dem wir uns mehrmals entscheiden können, entscheiden müssen, wie wir uns verhalten. Schon in der Einleitung hat Jesus angeführt, dass wir die andere Person erst ansehen, bevor wir sie begehren. Und deshalb ist es nur logisch, dass Jesus zum einen beim Anfang beginnt und den Jüngern sagt: Wenn dich das Auge verführt. Das Wort, das hier für verführt verwendet wird, ist abgeleitet von einem Wort, das Köder für eine Falle meint. Also, wenn dich das Auge ködern will, dann reiß es aus. Jesus identifiziert das Auge als mögliches Einfallstor für Sünde in unser Denken, auf das es aufzupassen gilt. Wir werden das auch später noch in der Bergpredigt sehen, da steht im 6. Kapitel dann nämlich: Das Auge des Lichts. Das Auge ist das Licht des Leibes. Wenn dein Auge lauter ist, so wird dein ganzer Leib Licht sein. Wenn dein Auge lauter ist, dann kommt's gut. Wir sollen also Acht geben, was wir anschauen. Das gilt nicht nur im Zusammenhang mit Sexualität. Durch das Auge können auch andere Gedanken angestoßen werden, die Gott nicht ehren. Wir tun also gut daran, darauf Acht zu geben, was gewisse Dinge in uns auslösen. Ich bin überzeugt, dass uns der Heilige Geist dies sehr gerne aufzeigt. Und es liegt dann aber an uns zu entscheiden, ob wir seiner Stimme gehorchen und woanders hinschauen oder den Film ausschalten oder nicht. Und ich weiß aus eigener Erfahrung, dass wir uns und die Stimme Gottes in uns abstumpfen können, wenn wir uns immer wieder entscheiden, nicht darauf zu achten. Ausreißen bedeutet also heutzutage eher ausschalten, abschalten, vielleicht auch weglegen oder wegschauen. Denn wenn der Heilige Geist auch Herr über unsere Augen ist, dann werden wir gar nicht groß mit den Gedanken kämpfen müssen, zu denen Jesus hier interessanterweise gar nicht so viel sagt, außer dass diese eben begehren können. Die Briefschreiber gehen dann noch viel mehr auf die Gedanken hin, aber darauf zu schließen, dass wir unsere Gedanken oder Triebe einfach ausgeliefert wären, ist sicher eine Argumentation, die zu kurz greift, ein Blödsinn ist, sondern unsere Gedanken dürfen durch den Heiligen Geist mehr und mehr zu göttlichen Gedanken werden. Eben wenn wir durch die Augen oder auch durch die Ohren sie nicht zumüllen. Und ich glaube, dass dazu auch gehört, dass wir den sündigen Gedanken oder auch Scham zu unserem Scheitern nicht zu viel hinterherdenken sollen. Denn Jesus möchte, dass wir uns mit seinen guten und göttlichen Gedanken Verheißungen füllen. In ihm ist Freiheit, in ihm ist Vergebung, Scham und Anklage und Angst auch über sich selber sind keine göttlichen Gedanken. Denen sollen wir, weil wir eben durch Jesus gerecht gemacht sind, keinen Raum geben. Denn die Chance ist groß, dass du mit reinen Augen und Gedanken dir auch keine Hand oder keinen Fuß auszureißen brauchst. Und doch, ähnlich wie mit den Augen, weißt du um ganz praktische Situationen, die Auslöser sein können, auf dumme Gedanken zu kommen. Du entscheidest, ob und wie du jemanden berührst, umarmst. Du entscheidest, wohin du gehst. Wenn ein Ort nicht gut für dich ist, dann meide ihn einfach. Finde Alternative. Oder wenn es dir ähnlich geht wie mir, und du weißt, dass Alkohol dich und deine Augenverteidigung oder deine Gedanken schwächen kann, dann lass es einfach und trink dein Bier vielleicht einfach dann, wenn du mit deiner Frau zusammen bist und nicht, wenn dir eh schon langweilig ist oder wenn das Handy auf der Toilette oder in der Stube oder neben dem Bett keine gute Idee ist, dann kannst du es abends ab einer gewissen Zeit gut alleine in der Küche lassen oder ausschalten. Es schafft's ohne dich, bestimmt. Spaß beiseite. Ich höre hier auf, aber ich glaube echt, dass uns Jesus darauf aufmerksam macht, dass wir über unser Verhalten und unsere Augen beeinflussen können, wie wir die Ehe in Ehren halten und eben nicht brechen oder anknacksen oder schlicht unsere Gedanken auf falsche Wege führen. Und wisst ihr, lasst uns darüber reden. Das Thema ist viel, viel zu nicht präsent hier, als dass es ja kein Problem wäre. Ein ausgerissenes Auge, das wäre sichtbar. Es ist falscher Stolz und leider auch falsche Scham, der uns hindert, darüber zu reden. Und uns so hindert, Gottes guten und siegreichen Weg gemeinsam zu gehen. Ich habe gesagt, dass wir uns entscheiden müssen. Und ich habe auch vorhin, wo ich die Stelle wiederholt habe, kurz darauf hingewiesen. Aus dem Grund glaube ich, dass Jesus hier auch auf die ausgenutzte Möglichkeit der Scheidung durch den Scheidebrief eingeht. Im Gegensatz zum vorher erklärten göttlichen Weg ist dies ein menschlicher, oder Jesus beschreibt ihn auch als harter Weg. Die Juden und gerade auch die Rabbiner zu der Zeit hatten diese Möglichkeit ausgenutzt, um scheinbar gesetzestreu mit vielen Frauen Sex zu haben. Aber das war nie die Absicht von dem zitierten Gesetz von Mose. An anderer Stelle erklärt Jesus zum Thema, dass diese Ergänzung nur wegen der Härte unserer Herzen gemacht wurde, aber eigentlich keine Option darstellt, sondern Jesus selbst, und darüber haben wir so viel gehört diese Sonntage, ist ja dazu gekommen, um durch den Heiligen Geist unser Herz zu verändern, es eben weich zu machen, sodass wir seine Maßstäbe leben können. Vielleicht ist das Ganze für dich ein sehr schmerzliches Thema und das tut mir sehr leid. Und du ärgerst dich über mich und über Jesus, dass er überhaupt das Thema angesprochen hat. Ich kann das verstehen. Aber für die gebrochenen Herzen ist Gott sei Dank Jesus gekommen. Wie wir zu Beginn gehört haben, möchte er dem Gesetz Gnade und Wahrheit entgegenbringen. Wir sehen in der Bibel an einigen Stellen, wie Gott seine Beziehung zu seinem Volk, wie der zu einer Ehefrau vergleicht. Und wir lesen viele Male, dass er die Untreue von seinem Volk vergeben will und er sein Volk noch so gerne zurückhaben und in sein Herz und in seine Arme schließen möchte. Und genau gleich dürfen wir alle mit dieser Vergebung rechnen. Die Liebe und Gnade Gottes von dem gleichen Gott ist groß genug, um auch Sünde von Ehebruch zu vergeben. Und wenn dein Herz mit dieser Liebe und Gnade von Jesus gefüllt ist, dann kann dieses sogar zur Vergebung fähig sein, auch in diesem schweren Thema. Jesus, er ist gekommen, um unsere Sünde zu vergeben, damit wir nicht verloren gehen, nicht ewig von ihm getrennt sein müssen. Wenn du merkst, dass dir diese Vergebung heute fehlt, dann kannst du sie heute annehmen. Ich werde nachher dafür beten und lade dich mit ein, mitzubeten. Und wenn du das für dich nimmst, dann rufe doch im Anschluss auch auf eine von unseren Ministry-Telefonnummern an und bete mit den Leuten dort zusammen. Und vielleicht hast du an diesem Morgen auch gemerkt, dass du neu die Kraft des Heiligen Geistes brauchst, um über dein Auge, deine Gedanken, dein Herz, deine Hand zu wachen. Hey, bitte Jesus darum, wir werden nachher auch dafür beten. Er wird dir geben, was du brauchst. Er gibt den Heiligen Geist dir noch so gerne. Oder der Heilige Geist hat vielleicht ganz konkret dich an Situationen erinnert, in denen du in deinem Herzen Ehebruch begangen hast. Dann ist jetzt der richtige Zeitpunkt, um auch dafür Vergebung zu empfangen. Lege Gott hin, was er dir gezeigt hat. Du brauchst dich nicht zu schämen, bei keiner Sünde. Herr Jesus, er steht da drüber, aber er möchte heilend eingreifen. Lege ihm hin, was er dir gezeigt hat, und er ist treu und gerecht. Und er wird dein Herz reinmachen und dich ermutigen, eine neue Chance zu packen. Ich bete dafür, bete doch mit mir mit. Ja, Jesus, ich danke dir, dass du gekommen bist, wie wir ja schon im Abendmahl uns erinnert haben, damit wir Vergebung empfangen dürfen. Und Jesus, du siehst dort, wo wir das vielleicht noch gar nie für unser Leben angenommen haben, dort, wo wir durch unsere Sünde noch getrennt sind von dir und aber merken, dass wir diese Vergebung von dir brauchen. Und ich danke dir für die Herzen, die das gerade jetzt feststellen. Und Jesus, wir wollen dir unser Herz hinlegen und dich einfach bitten, zieh du ein. Nimm du unsere Schuld weg und lass uns deine Kinder werden. Danke, dass du das auch in diese Herzen bestätigst, dass du sie errettet hast und zu deinen Kindern genommen hast. Herr, und du siehst auch, wo wir Menschen an deinen hohen Idealen vielleicht auch scheitern, wo wir deine Hilfe brauchen. Herr, und du siehst, wo wir mit unseren Gedanken oder vielleicht auch darüber hinaus Dinge gemacht haben, die dich nicht ehren, die deine wunderbar geschaffene Ehe nicht ehren. Und wir wollen dir das hinlegen, Herr Jesus, und wir bitten dich hier um Vergebung, dass du unsere Gedanken und Herzen dazu reinwäschst, damit wir neu und völlig befreit vor dich kommen können, auch in dem Thema. Danke, Jesus, dass es du gut meinst, auch darin, und dass du dafür gezahlt hast. Und du siehst auch, wo wir vielleicht an uns selber scheitern, wo wir uns das immer wieder vornehmen, uns einfach nicht schaffen, Augen, Hände, Gedanken, was auch immer unter Kontrolle zu haben. Danke, dass du uns das schenken willst, durch deinen Heiligen Geist. Und du siehst die Herzen, die Hände, die Wünsche der Menschen, die da sind und einfach mehr von dir erhoffen, eben deinen göttlichen Weg gehen zu können, in diesem oder auch in anderen Themen. Und wir brauchen deinen Heiligen Geist dazu jeden Tag. Und du siehst, wo wir den vielleicht auch zugeschüttet, zugemüllt haben mit unseren Augen. Und Jesus, räum diesen Müll weg. Heiliger Geist, nimm du neu Platz ein in unserem Leben, in unseren Gedanken. auch. Und ich danke dir so sehr, dass du das tust und dass du uns in die Freiheit führst, freie Kinder von dir zu sein, dich loben zu können und vor dir, vor deinen heiligen Thron zu treten. Wie wunderbar bist du, Gott. Wie wunderbar. Amen. Ja, es ist so ein guter Gott. Hey, Leute, er ist so gut. Es ist einfach toll, dass wir ihn als König haben dürfen.